ist Radio Riesbach auf 93,0 MHz, Ihres Quartierradio. Quartierbezogene Informationen und Unterhaltung an jedem Sonntagmittag um 12 Uhr, am Montagabend um 8 Uhr und am Donnerstagabend um 8 Uhr. Riesbach erreichen Sie schriftlich über die Adresse Radio Riesbach, Lenkstrasse 16, 8008 Zürich. Oder telefonisch während der Bürozeiten über 53 80 30. Im Studio ist die Nummer 383 00 30. Radio Riesbach auf 93,0 MHz, Ihres Quartierradio.
Das ist Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Ihres Quartierradio.
Das ist Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Zu der heutigen Sonntagssendung begrüsse ich Beat Ramseyer an der Technik Marco Ferrari. Die heutige Sendung steht unter dem Titel «Unter der Bundeshauskuppel». Es ist ein Interview, das der Reto Padrut mit der Barbara Hering-Binder macht, Nationalrätin aus unserem Quartier Neu in Bern von der SP aus dem Kreis 8. Der Reto Padrut möchte ich ganz kurz vorstellen. Er lebt seit 20 Jahren im Quartier, ist in der SP 8 auch Mitglied und ist ebenfalls Mitglied in der Verkehrsberuhigungsgruppe vom Quartierverein Riesbach. Arbeiten tut er beim Schweizer Fernsehen als Redakteur bei der Rundschau. Der Grund, dass ich ihn gefragt habe für das Interview, das war der, dass mir Leute gesagt haben, dass Barbara und der Reto einander gut kennen und in der gleichen Partei sind. Und auch ein weiterer Grund ist, dass sie im gleichen Quartier quartierpolitisch aktiv sind. Nach den Nachrichten wird der Reto Padrut bei einem halbstündigen Gespräch Barbara Hering selber vorstellen. Damit es noch ein bisschen spannend bleibt, lasse ich das weg. Aber jetzt zu den Quartiernachrichten.
Radio Riesbach mit Quartiernachrichten, zusammengestellt vom Stefan Schmid.
Ich lese euch das Bulletin vom Sonntag, am 20. Mai. Zuerst eine Meldung in eigener Sache. Wegen einem technischen Problem hat uns die Abendsendung von Radio Riesbach am 17. Mai nicht können ausgestrahlt werden. Wir bitten euch um Verständnis. Und jetzt zu den Meldungen. Mit einem grossen Fest ist am Donnerstagabend das 100-jährige Bestehen vom Gebäudekomplex Mühli-Tiefenbrunnen gefeiert worden. Im ganzen Innenhof sind unzählige Leute an den Tisch unter freiem Himmel gesessen und haben verschiedene Klangimpressionen gehört und ein mehrgängiges Menü genossen. Die milden Temperaturen haben natürlich zum Gelingen von diesem Anlass beigetragen, sodass die letzten Gäste bis weit nach Mitternacht hocken geblieben sind. Im Müllerama ist am Abend die Ausstellung «Schichtwechsel – Stationen einer Fabrikgeschichte» eröffnet worden. Heute Nachmittag ist die Sonderausstellung vom 13:30 bis 18:00 offen. Am Freitag ist der Badebetrieb 90 im Strandbad Tiefenbrunnen eröffnet worden. Die Badeanstalt UTOG hat schon seit einem Zeitchen offen. Die Stadtpartei der Freisinnigen will Dr. Christian Steinmann im Juni zu ihrem neuen Präsident wählen. Das ist in der letzten Woche bekannt gegeben worden. Der Christian Steinmann hat früher den Kreis 8 im Gemeinderat vertreten gehabt. An diesem Sonntag würdigt die katholische Gemeinde Löser den 20-jährigen Arbeitseinsatz von ihrem Gemeindepfarrer, am Franz von Atzigen. Er zählt zu den drei amtsältesten katholischen Pfarrern der Stadt Zürich. Entschuldigung. Im Gemeinschaftszentrum Riesbach wird für den Oktober eine Theateraufführung vorbereitet. Jetzt sucht man noch Helfer, die unter Anleitung von einer Bühnenbildnerin beim Erstellen des Bühnenbildes mitwirken wollen. Wer Interesse hat, soll sich doch bitte beim Roland Bär auf dem Sekretariat vom Gemeinschaftszentrum Riesbach melden. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid auf der Welle von Radio Riesbach und gehört eine Kurzmeldung aus dem Sendegebiet zwischen Bellevue und dem Tiefenbrunnen, zwischen dem See und dem Klausplatz. Am heutigen Sonntag ist der Tag der Schweizer Schifffahrt 1990. Auf allen Schiffskursen werden nur halbe Preise verlangt und es gibt nur eine Klasse. In der Kirche Balgrist wird heute Abend musiziert, rezitiert und gesungen. Der Orchesterverein Zürich hat das Programm mit Werken von Händel, Bach, Hasse, Mozart, Frey und Ravel parat. Das Konzert fährt heute Abend um 8 Uhr bei freiem Eintritt in der Kirche Balgrist an. Im Seefeld-Tanzprojekt ist heute Abend noch einmal eine Performance mit der Monika Klingler zu sehen. Der Eintritt kostet 15 Franken. Das Ganze fährt um 8:30 an der Seefeldstrasse 108 an. Junge Erwachsene, die sich für die kantonale Maturitätsschule in Zürich interessieren, können morgen am Orientierungsabend teilnehmen. Er fährt am Punkt um 8 Uhr in der Aula von der Kanti Remi Bühl an, also morgen am 21. Mai. Jeden Montag wird in der Turnhalle Seefeld ein Rock'n'Roll-Kurs geben und das vom Turn- und Sportverein Riesbach. Am 7. Mai hat er angefangen. Morgen wird er am 8. Mai weitergeführt. Schauen wir jetzt noch auf den Dienstag und Mittwoch. Da kann man im Miller Studio eine kabarettistische Reise von Wandlitz nach Europa miterleben. Das Ensemble Akademixer kommt dieses Quartier und bringt das Programm «Die Wände hoch» mit. Am Dienstag und Mittwoch wird am 8. bei Eintrittspreisen zwischen 18 und 28 Franken gespielt, eben im Miller Studio in der Mühle Tiefenbrunnen. Damit sind wir am Ende vom heutigen Quartierjournal. Neue Nachrichten bringen wir euch am Donnerstag wie immer am 8. Außerdem senden wir dann das Programm nach Ansage. Also bitte Tageszeitungen konsultieren. Und jetzt noch ein Blick aufs Programm vom nächsten Sonntag ab Band.
Am Sonntag, am 27. Mai 1990, fährt sie die neue Zürcher S-Bahn.
Aus dem Grund bringt Rad Riesbach am Sonntag, am 27. Mai 1990, ab Mittag um 12 Uhr eine Spezialsendung. In dieser Sendung haben wir Informationen zur Neueröffnung, Meinungen, Umfragen und einen Live-Stimmungsbericht vom Bahnhof Stadelhofen. Die Radio Riesbach Spezialsendung anlässlich von der neuen Eröffnung von der Zürcher S-Bahn am 27. Mai 1990 ab Mittag um 12 Uhr auf 93,0 MHz.
Radio Riesbach, Ihr Quartiersender.
Ballade vom Nationalrat Hugo Sanders. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen haben sich die selber zugeschrieben. Wo als Kandidat der Hugo Sanders geredet hat vor der Wahl, hat jeder gemeint, wenn der einmal gewählt sei, wäre das anders und darum haben ein Haufen Leute vereint. Das Losungswort ausgeben, wählt der Sanders, der wird in der Schweiz dann endlich anders. Nach seiner Wahl hat er, es ist begreiflich, zuerst ein bisschen zugeschaut, wie es im Rat so geht. Denn bevor man es überlegt hat, reiflich ist es ja gescheiter, dass man nicht zu viel sagt. Aber wartet nur, hat er es anders gesagt, gleich wird es in der Schweiz dann endlich anders. Und er hat sich gründlich eingearbeitet und hat gewartet auf eine Gelegenheit. Mit der Rede, die er hat vorbereitet, einmal zu sagen, was sonst niemand sagt. Wenn's dem mal so weit ist, hat er's anders gesagt, dann müsst ihr schauen, dann wird's anders. Die Gelegenheit ist lang nicht gekommen, hingegen hat's ihn anfangen mit der Zeit. Was er da sich vorgenommen hatte, hat sagen, stimmt ja schon, doch ging's vielleicht ein bisschen zu weit. Es ist nicht ganz so einfach, hat er's anders gesagt, ich formuliere es gescheiter anders. Er hat gewisse Einwände müssen zugeben und hat Details gehabt, die nicht gestimmt. Und im USO hat er gedacht, darauf schauen, dass der Bundesrat es nicht übel nimmt. Mit dem Kopf durch die Wand, so hat er es anders gesagt, das nützt ja nichts, dann wird es nicht anders. Er hat korrigiert, ergänzt und gestrichen, immer wieder an seiner grossen Rede. So ist es gekommen, dass die Amtstour ist verstrichen, ohne dass er Jesus gehalten hat. Manche wird er Sanders jetzt auslachen und wird denken, ja, das kommt davon. Die, die selber nichts anders machen, lachen sicher besonders schadenfroh. Darum machen sie anders als der Sanders. Nämlich machen sie anders, wird's nicht anders. Darum machen sie anders als der Sanders. Nämlich machen sie anders, wird's nicht anders.
Anders als der Nationalrat Hugo Sanders hast du, Barbara, im Nationalrat nicht lange gewartet. Du hast bereits in der ersten ordentlichen Session, die du mitgemacht hast, in der Frühlingssession, dich schon zweimal zum Wort gemolden gehabt. Ist dir da der Mani Matter in den Ohren gelegen?
Ein Stück weit schon. Ich glaube, es geht darum, dass man im Parlament sehr gleich anfängt, die ersten Schritte zu machen, damit man eben sich auch selber nicht eine Barriere aufbaut. Aber gleichzeitig weiss ich auch, dass wenn man im Parlament redet, nicht alles so anders wird, wie es der Herr Sanders vielleicht wette. Das heisst, das Parlament ist ja nur ein winziger Teil von unserem ganzen Wirtschafts- und Polizsystem von dieser Schweiz und von dieser Welt. In dem Sinn wird nicht alles anders, wenn ich im Nationalrat etwas sagen kann.
Du hast jetzt die erste Session, oder eigentlich schon zwei Sessionen mit der Sondersession, hinter dir. Mich nimmt Wunder, ich möchte ein bisschen mehr von dir wissen, weil, das ist eigentlich auch der Grund für das Gespräch für mich, weil andere Politikerinnen und Politiker im Quartier denken mich, sind bekannter als du. Ich denke jetzt zum Beispiel an Geri Schaller im Gemeinderat oder auch an Katrin Martelli im Gemeinderat, an Jon Notkla. Vor allem weiss ich ein bisschen, was sie wollen. Oder das Gleiche im Kantonsrat vom Honecker, vom NZZ-Redakter, da weiss ich ungefähr etwa die politische Linie. Bei dir habe ich das Gefühl, ich habe eigentlich jetzt ausser unserem privaten Kontakt relativ wenig von dir mitbekommen. Und ich bin schon ein paar gespannt jetzt auf die Stunde, wo wir zusammen reden und auch Musik hören, dass wir dich ein bisschen näher kennenlernen können. Zuallererst nimmt mich natürlich Wunder, wie war das überhaupt gewesen, das allererste Mal im Nationalrat für dich? Was sind das für Erfahrungen, die man da macht?
Ich hatte ja schon mal parlamentarische Erfahrungen gehabt. Ich war 1979 bis 1983 im Kantonsrat und habe jetzt eine Pause gemacht von 7 Jahren im Parlamentarismus. Und ich glaube, die Pause hat mir gut getan. Ich habe gespürt, dass ich wieder Lust habe, in einem Rat etwas zu sagen, meine Meinung zu sagen, anzustehen und nicht im Hintergrund nur zu arbeiten, sondern wieder eine Weile für mich auch meine Sachen können zu präsentieren. Für mich ist in dem Sinne der parlamentarische Betrieb vertraut war mit seinen eingeschliffenen Ritualen. Der Unterschied zum Kantonsrat ist sicher, dass man einen Sessionsbetrieb hat, dass man ist 3 Wochen zusammen miteinander in Bern. Das gibt ein anderes Gefühl, als wenn man immer nur eine kurze Sitzung miteinander hat, einen halben Tag. Es gibt wirklich fast so ein bisschen Klassenlagerstimmung untereinander. Das war der eine Eindruck, der anders ist
etwas,
zum Kantonsrat.
Das ist etwas, gehört und vielleicht auch vermutet, ist man da eigentlich Duzis miteinander im Nationalrat. Also da gibt es Wandelhallen, wo man raus kann gehen, aus dem Rat raus. Es gibt Abendsitzungen. Man trifft sich vielleicht in der Beiz wieder, weil man ja dann nicht heimgeht auf Zürich oder woher man dann auch kommt. Ist man da zum Beispiel per Du im Nationalrat?
Ein Grossteil ist sicher per Du.
Und das wird Mehrheit. Aber nachher nicht rausgetragen. Also wenn dann
das
die
wird
öffentlich
zum Beispiel in den Fernsehsendungen nicht rausgetragen. Und das ist für mich eigentlich falsch. Ich finde, man sollte schon zeigen, wenn man schon der Klüngel ist, dann soll man da dazu aufstehen.
Hat dich das überrascht, der Klüngel? Also, weil das ist ja doch anders als im Kantonsrat.
Ja, hat mich in dem Ausmaß auch überrascht. Also, wie mich auch schon SVP-Nationalräte auf den Stegen mein Du angeboten haben. Ich konnte dann noch eine Form finden, wo ich dann meinen ganzen Namen vorgestellt habe. Es liegt mir nicht so, Peru zu sein mit dahin.
Braucht es eigentlich Mut, so in den Nationalrat reinzugehen? Du bist ja nachgerutscht für Doris Morf, die zurückgetreten ist. Braucht es eigentlich Mut, dann dort auch hinzustehen und schon in der ersten Session auch zu reden?
Das braucht für mich eigentlich entschieden weniger Mut, als jetzt hier in so einem Gespräch zu reden. Das ist für mich wie in eine Rolle hineinschlüpfen und führen zu gehen. Ich bin vorbereitet. Ich habe ein Podest zu mich heben. Es ist wirklich eine Art Schauspiel in diesem Parlamentsbetrieb. Und das fällt mir eigentlich leichter. Das macht mir kein grosses Problem.
Also so ein Gespräch weisst nicht so ganz, was auf dich zukommt. Etwas weisst, du hast Musik selber mitgebracht. Das erste Stück, das wir jetzt hören, ist von Wolf Biermann.
Ja, es ist die Ermutigung. Das ist eigentlich für mich meine stärkste politische Ermutigung, das Lied immer wieder. Eigentlich über die 15, 20 Jahre, wo ich jetzt Politik mache.
Ist das deine Arbeit im Nationalrat auch ein Stück weit Ermutigung für die anderen?
Das müssen die anderen beurteilen.
Gut, dann lassen wir mal den Wolf Biermann.
Dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern. Sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid.
lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenzeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit, grad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid. Dann wissen sie Bescheid.
Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Lied ist schon relativ alt und es ist immer noch aktuell. Ist das für dich eine Motivation gewesen, in die Politik zu steigen, also jetzt zum Beispiel auch in den Nationalrat zu gehen, es nicht verschweigen wollen?
Das ist für mich ein ganz wichtiger Teil vom politischen Schaffen, gerade aus der Position der politischen Minderheit. Also aufzuzeigen, was läuft, Transparenz zu schaffen, Bewusstseinsbildung, das ist das, was man vielleicht im Parlament noch kann. Im Parlament kann man sicher keine Meinungsänderungen bewirken. Was man daneben kann, und das kann ich vielleicht jetzt ein bisschen verstärkter als vor 10 Jahren, als ich im Kantonsrat war, das ist in Kommissionen da und dort das Detail zu verändern. Das ist vielleicht auch einmal wichtig. Es gibt auch wichtige Details.
Das bringt mich eigentlich auf die Frage, was hat dich überhaupt politisiert? Also wie hast du überhaupt angefangen, Politik zu machen? Was ist der Grund dafür? Ich möchte ein bisschen mehr wissen davon.
Ja, wenn man zurückschaut, sind eigentlich ganz, ganz frühe Wurzeln schon in der Jugendgruppe von der Kirchengemeinde, wo ich gewohnt habe, wo ich nach der Konfirmation sehr aktiv gewesen bin. Auch in der Schule als Klassensprecherin. Also es hat immer in meinem unmittelbaren Umfeld angefangen. Und die ersten Sachen, die ich dann politisch gemacht habe, auf der quasi öffentlichen, in der öffentlichen Politik, war der Abstimmungskampf zu der S-Bahn, U-Bahn gewesen. Nicht S-Bahn, U-Bahn damals noch. Das war das erste Mal, als ich Flugblätter verteilt habe. Das erste Mal, als ich wirklich in einem politischen Komitee war, das ist das Anti-Gilb-Komitee, wo wir das erste Mal probiert haben, den Gilgen abzuschiessen. Das war Mitte 70er Jahre gewesen.
Das ist natürlich nach wie vor aktuell. Beide Themen, die du dort angefangen hast. Ich möchte dich aber gleich noch kurz ein bisschen deinen Lebenslauf vorstellen. Du bist 1953 geboren in Kanada. Du bist also Doppelbürgerin. Das ist übrigens auch eines von deinen Voten im Nationalrat, hat dem gegolten. Kannst du das noch ganz kurz schildern, wie das gegangen ist? Dein Votum zum Doppelbürgerrecht im Nationalrat.
Das Geschäft ist nochmal in den Nationalrat gekommen, weil der Ständerat eigentlich überraschenderweise umgekippt ist und das Doppelbürgerrecht für neue Einbürger, die Leute in der Schweiz, zugelassen hat. Und da hat natürlich die Nationalaktion im Nationalrat nochmal in die Sätze gebracht. Also sie haben das Doppelbürgerrecht abgelehnt, weil sie einfach die alte Argumentation, man könne nur richtige Schweizerin, bei ihnen sind sie meistens nur richtige Schweizer, sie und wir können nicht davon über uns wirklich haben. Und meine Argumentation ist eigentlich, dass wir als Doppelbürgerinnen auch bereit wären, davon über uns wirklich zu geben. Nämlich ich jetzt hier in der Schweiz meine Fünfer und falls es mich wieder mal nach Kanada verschlagen sollte, würde ich dort vermutlich meine Wettli wieder geben.
Und du bist von Kanada im Alter etwa von 6 dann auf Zürich gezogen, im Kreis 6. Hast hier die Schule gemacht. Nachher bist du an der ETH, hast dort studiert, hast auch kurze Zeit dann in Adliswil gelebt und nachher bist du im Kantonsrat gekommen, 1979 bis 1983. Und du hast jetzt erzählt, was dich so ein bisschen politisiert hat, U-Bahn, ETH-Politik oder überhaupt Universitätspolitik. Wie hast du das eigentlich konkret gemacht? Also, du hast gesagt, du hast Flugblätter verteilt. Wie bist du überhaupt zu diesen Flugblättern gekommen? Also, wie hast du überhaupt angefangen?
Ja, wirklich, indem ich selber gegangen bin, auf ein Sekretariat Flugblätter holen und die allein an der Haltestelle Lierchen an der Endstation verteilt haben. Das heisst eigentlich noch sehr genau. Und nachher ist es über die normale Hochschulpolitik, also Studentenpolitik, und nachher über die Planungspolitik in der Gemeinde, wo ich gelebt habe.
Also wie bist du überhaupt in die Partei dann rein? Also wie kommt das zustande?
Für mich war sehr gleich klar, dass ich mich organisieren will. Dass ich mit anderen Leuten zusammen in einer Organisation Politik machen will. Und dass ich auch in eine Partei will, weil für mich die Ideologie ein wichtiger Anteil ist von der Politik. Ich bin nicht nur Sachpolitikerin in einem Bereich, sondern eine gesamtheitliche Ideologie ist für mich wichtig. Darum wollte ich in eine Partei wählen. Und als ich dann in Sadliswil gelebt habe, war es auch ganz klar, dass es nur die SP gibt. Weil es dort nur die SP gegeben hat. In der Stadt Zürich wäre ich vielleicht mit den 70er Jahren auch in eine andere Partei links von der SP.
Also in was dann beispielsweise?
Mindestens in die SAP oder in die Boch, je nach Schwergewicht.
Ich möchte nochmal zurück auf die U-Bahn, also das, was dich dort mit politisiert hat. Wir stehen eine Woche vor der eigentlichen S-Bahn-Eröffnung. Du hast eigentlich die S-Bahn auch immer bekämpft. Wie siehst du es heute, jetzt eine Woche, bevor die S-Bahn anfängt zu fahren? Wir haben ja im Quartier 2 S-Bahn-Stationen, der Stadlhofen und Tiefenbrunnen. Was hat das für Auswirkungen für das Quartier?
Ich habe die S-Bahn eigentlich bis zuletzt bekämpft. Also bis das Partei dann die Ja-Parolen ausgesprochen hat für den öffentlichen Verkehr, weil ich der Ansicht war, einerseits, die S-Bahn ist ganz radial ausgerichtet auf die Stadt Zürich. Sie bringt keine neuen Vernetzungen in dem Kanton. Sie stärkt den Wasserkopf Zürich mit dieser radialen Struktur. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, es sind keine flankierenden Massnahmen ergriffen worden, parallel zu dieser Investition.
Ja, die VBZ hat immerhin den Fahrplan schon ein bisschen verändert. Oder?
Ja, mit das ist wieder nochmal eine Verbesserung von der Mobilität, aber es sind keine flankierenden Massnahmen im Wohnungsbereich, Wohnanteil, Mehrwertabschöpfung, Gestaltungspläne, Bahnhofsnähe etc. passiert. Und wir erleben ja im Quartier jetzt da sehr direkt, was die Auswirkungen sind. Im inneren Seefeld der Druck, der City-Druck-Umwandlung in Büro und im äußeren Seefeld der Druck auf die Wohnungspreise, Luxuswohnungen mit der unerhöhten Qualität, die das Quartier gewonnen hat. Wir haben knapp eine halbe Stunde im Flughafen mit der S-Bahn und wir haben unmittelbaren Seeanstoss. Das gibt Luxuswohnungen in dem Quartier. Und das sind konkrete Folgen von dieser S-Bahn.
Jetzt könnte ich ganz bösartig sagen, dein Mann profitiert ja von der S-Bahn. Er wird ja wegen der S-Bahn können in Uster arbeiten demnächst. Also gibt es denn da nicht einen Vorteil, dass wir zum Beispiel jetzt vom Seefeld auch sofort noch jemand anders ankommen, um zu arbeiten?
Aufgrund von der Arbeitsplatzstruktur wird das nach wie vor ein Minimum sein von Leuten, die auspendeln statt einpendeln in die Stadt. Aber auch dann glaube ich, dass es sinnvoller wäre, eine dezentrale Struktur, Siedlungsstruktur anzubringen, wo autonome Zentren leben können mit autonomer Versorgung, auch von vielfältigen Dienstleistungen. Für mich hat Mobilität noch immer durch nicht nur etwas Positives, sondern sie hat, auch wenn sie mit dem öffentlichen Verkehr passiert, auch etwas Negatives. Weil wir einfach immer hin und her und hin und her reisen und nicht mehr an dem Ort sind, wo wir eigentlich sind.
Das machst ja auch du als Parlamentarierin. Du gehst auf Bern an die Session, du arbeitest in Zürich, du wohnst im Seefeld, hast du da auch deine Familie. Und das ist eigentlich das, der Bereich, wo ich nach der nächsten Platte mit dir möchte darüber reden, eigentlich Arbeit und oder politisches Mandat und Privatleben, auch um dich noch besser kennenzulernen. Mhm. Was ist die nächste Platte jetzt?
Das nächste ist von Bach, Cello-Suite, die 6. Das ist für mich eine Musik, die ganz, ganz stark und kräftig ist. Nur ich darum sehr gerne habe.
Hast du selber ein Instrument gespielt? Oder?
Ich habe Klavier gespielt, ja.
Thank you.
Ja, da ist Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Für alle Leute, die später zugeschaltet haben, vielleicht noch mal kurz, möchte ich noch mal kurz sagen, wer da überhaupt im Studio redet. Es ist eine Sendung, die heisst «Unter der Bundeshauskuppel». Der Reto Padrut, er ist in der SP im Kreis 8, in der Verkehrsberuhigungsgruppe im Quartierverein und beim Schweizer Fernsehen arbeitet er als Redakteur bei der Rundschau. Er macht uns für uns heute als quasi Gastinterviewer ein Interview, ein Gespräch mit der Nationalrätin Barbara Hering-Binder. Sie ist ebenfalls in der SP im Kreis 8 und als Vertreterin von der SP im Nationalrat seit dem Frühling. Gebe zurück zum Johann Sebastian Bach.
Barbara, du bist seit dem Frühling Nationalrätin. Du bist aber schon seit einigen Jahren auch beruflich aktiv bei der Infras als Raumplanerin und politisch schon sehr lange eigentlich tätig. Wie bringst du das überhaupt zusammen, dein Privatleben und all die Aktivitäten? Du wohnst bei uns im Kreis 8 und hast auch ein Kind. Wie machst du das überhaupt?
Hast du die Frage auch schon an einen männlichen Nationalrat gestellt, wie er das macht mit Beruf und Kind und Parlament?
Ich habe das so noch nie gestellt. Ich habe mal ein Interview geschoben wegen dem Kind vom Nationalrat. Aber es ist richtig, eigentlich müssen wir das natürlich auch die Männer fragen. Ich frage es natürlich schon eher die Leute, die ich auch Antworten erwarte, die vielleicht auch mir weiterhelfen, weil ich bin in der gleichen Situation. Also ich bin zwar nicht Nationalrat, aber ich arbeite 70% wegen dem Kind und jetzt haben wir dann zwei Kinder. Meine Frau arbeitet auch Teilzeit und wir haben riesige Probleme in dieser Beziehung. Also was machen mit dem Kind und wie lösen die das? Also das nimmt mich eben wirklich Wunder.
Also in dem Sinn kennst auch du so die allerwichtigsten Spielregeln. Und das ist zuerst, dass man sich ganz verbindlich auf Partnerschaft verlassen kann, dass beide mittragen. Das ist bei uns der Fall. Der Hans-Martin trägt ebenso viel an der Arbeit im Haushalt, an der Erziehungsarbeit, an der Spielarbeit mit der Anja. Wir teilen das wirklich miteinander. Das heisst, dass wir beide zurückstecken in verschiedenen Bereichen. Und wir haben daneben ein ganz gutes soziales Netz im Quartier, gerade an der Rosastrasse, mit vielen Kindern im gleichen Alter, Familien, die ähnliche Situationen haben, wo die Frau auch berufstätig ist, nicht nur der Mann, wo wir also ein Netz haben von Verständigung und wo man auch mal sich gegenseitig helfen kann. Und dann haben wir auch noch das Glück, dass wir Grosseltern haben in der Nähe, nicht gerade im gleichen Quartier, aber fast, die mithelfen, dass wir das bis jetzt eigentlich immer haben können so organisieren, also noch im privaten Bereich organisieren. Wir haben jetzt dann vor, ab dem Herbst, dass dann ja dann in die Spielgruppe kommt, zusammen mit anderen Kindquartieren. Und dann wird es eine breitere Abstützung auch geben.
Also du hast es bereits angetönt, ihr löst das privat, müssen wir es nicht auch politisch lösen? Also mich denkt, wir haben im Seefeld zwar vielleicht, gerade weil viele Frauen auch arbeiten, relativ breites Verständnis um für die neue Art von Lebensform. Aber wir haben in Sachen Infrastruktur wahrscheinlich wesentlich weniger als andere Stadtquartiere. Wir haben ein Kinderhort an der Zollikerstrasse und jetzt kommt dann noch die Tagesschule, aber im Bungert Wies oben, also relativ weit für uns im Seefeld. Müssen wir da nicht politisch auch vorgehen?
Für mich sind beide Ebenen wichtig. Die politisch, da haben wir darum von der SP, dort bin ich in der Arbeitsgruppe dabei gewesen, eine Initiative ja lanciert und eingereicht das letzte Jahr, damit das Angebot im Vorschulalter verstärkt wird. Aber für mich ist auch wichtig, dass die Männer auch ihren Anteil an dieser Kinderarbeit und an dem Leben mit den Kindern zusammen tragen. Ich glaube, dass wirklich nur, wenn gleich viele Männer mehr in den Haushalt gehen und heimgehen als Frauen in die öffentlichen Bereiche, sich auch wirklich etwas an diesen Wertvorstellungen in unserer Gesellschaft werden ändern. Wenn es nur darum geht, dass die Männer ihre 120% arbeiten und die Frauen auch 80% und das einfach ausgetragen wird auf dem Rücken von Unterschichtfrauen, die als Kinderfrauen arbeiten oder als Hortnerinnen, dann verändert sich an der ganzen Gesellschaft und an ihren Wertvorstellungen relativ wenig.
Jetzt könnte man aber das auch anders sehen, dass natürlich ein Hort oder eine Krippe oder eine Spielgruppe, sagen wir vielleicht nicht nur einfach ein Vormittag in der Woche ist, einem Kind ja auch soziale Kontakte würde bieten. Wo jetzt vielleicht schwieriger ist, bei all diesen Haushalten, wo es vielleicht eins bis maximal zwei Kinder noch hat. Wir haben zum Beispiel wenig Kinder in der Umgebung. Mhm. Also das wäre für mich ein Anliegen, dass die Kinder mehr Kontakt hätten. Und das würde eigentlich dann das andere auch ermöglichen. Ich will nicht 120% arbeiten, das schon nicht.
Ich glaube auch, dass es wichtig ist für Kinder, die nicht ein Netz haben von gleichaltrigen Kindern und anderen Familien, die es auch darin sehen. Also Kinder, die nur in ihrer Kleinfamilie aufleben, dass es für die ganz wichtig und eine wichtige Bereicherung wäre, wenn sie in einer Gruppe könnten aufwachsen teilweise, dass sie die Zangenbindungen, die sie sonst an die Kleinfamilie haben, schon können aufbrechen und eigene autonome Räume für sich entdecken. Das finde ich gerade in unserer Gesellschaft, in unseren Quartieren, wo eben das soziale Netz, das wir jetzt gerade zufällig haben, an dieser Narosastrasse nicht gegeben ist, dass man das halt wieder neu muss schaffen, weil es Grossfamilien auch nicht mehr gibt.
Jetzt hast du mich vorher gefragt, ob ich jemals einen Nationalrat, also einen Mann, gefragt hätte, wie er denn das bewältigen mit den Kindern. Erziehung ist weitgehend der Gemeinde und der Kanton unterstellt. Ist das eigentlich ein Thema jetzt im Nationalrat, das sagen wir zu Abend, wenn ihr in eine Beiz geht? Redet ihr auch über so Fragen?
Kaum. Wir haben jetzt gerade gesehen, in der Kommission für Wissenschaft und Forschung ist eine parlamentarische Initiative diskutiert worden für einen Bildungsrahmenartikel, wo eben hätte wollen, nicht nur die Wissenschaft und die Forschung, sondern auch die Volksbildung, die Volksschule ein bisschen koordinieren in der Schweiz. Und da sind wir sehr einsam da gestanden von der SP, weil ganz offensichtlich das Bildungssystem noch eine der letzten heiligen Kühe ist vom Föderalismus. Ich glaube, wir tragen in dem Bildungssystem ganz einen Haufen Sachen, Föderalismus-Ideologien aus, die wir sonst gar nie mehr wirklich realisiert haben. Also das ist wirklich ein Thema, wo man sich auf nationaler Ebene noch dagegen wehrt.
Und was unternimmt jetzt die SP, deine Partei, da dazu?
Eben, das ist der vorliegende Vorschlag von einer parlamentarischen Initiative gewesen, wo, wie es jetzt der Anschein macht, wieder mal abgelehnt wird. Man vermutlich in den Diskussionen noch weiter hinter Diskussionen Anfangs 80er Jahre und 70er Jahre zurückfallen in der Bildungspolitik, wo man nur einfach wieder könnte 2-3 Jahre warten und es nachher nochmal probieren.
Müssen wir da nicht offensiver vorgehen? Ich denke jetzt da auch an EG 92. Also wenn der Zusammenschluss in Europa kommt und allenfalls die Schweiz dann doch nicht so abseits will bleiben, müssen da nicht auch gerade im Bildungswesen, gerade im Schulwesen einiges ändern. Ich denke, Italien, in Deutschland beispielsweise, gehen die Kinder einfach, also schon Erstklässler gehen am Morgen um 8:30 beispielsweise in die Schule, essen womöglich noch zu Mittag dort und kommen dann am frühen Nachmittag heim, haben dann auch mehr Freizeiten, so, weniger Schulweg und die Eltern, Mutter oder der Vater, haben auch mehr Zeit für sich.
Das hat das Bundesamt für Bildung und Wissenschaft eigentlich auch zugegeben, dass sie an ganzen Haufen Orten werden in Verhandlungen treten mit den EEG-Ländern. Gab vor allem auch um die Anerkennung von Berufsabschlüssen und Studienabschlüssen, Schulabschlüssen, gegenseitige Anerkennung. Aber sie wollen möglichst die Föderalismusdiskussion in der Schweiz verhindern und wollen das einfach im Einzelfall lösen. Aber es ist ganz klar, dass die internationalen Entwicklungen in Europa da zu einer verstärkten Koordination werden führen. Es zeigt mir an dem kleinen Beispiel auch, wie die ganze Auseinandersetzung um die EEG 92 Europäische Wirtschaftsraum praktisch neben dem Parlament durchläuft. Die Verhandlungen werden vor allem von Verbandsdelegierten geführt. Also ein Gewerkschaftssekretär, wie zum Beispiel der Bea Kappler, ist im Moment sehr viel besser informiert als eine Parlamentarierin, über was für Verhandlungen jetzt direkt laufen mit Brüssel.
Also müsste man eigentlich gerade im Schulbereich auch weiter vorstossen. Eigentlich Forderungen weiterhin aufstellen, die man schon im 68 aufgestellt hat oder noch früher. Und aus dieser Zeit ist auch deine nächste Platte vom Otis Redding. Du kannst dir vielleicht noch genauer vorstellen.
Wir hören als nächste Platte «Sitting on the Dock of a Bay». Der sitzt dort und tut «Time waste», also schaut ein bisschen das Schiff zu und tut ein bisschen, wie er sagt, Zeit vergeuden. Ich habe manchmal das Gefühl, es täte mir gut, ich würde ein bisschen mehr Zeit vergeuden.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time.
Also das war Otis Redding, bereits auch schon mit einem kurzen Anfang vom nächsten Stück. Barbara Hering-Binder im Studio von Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Wir haben bis jetzt ein bisschen mehr über das Private geredet. weil mich das auch interessiert hat. Barbara, du arbeitest ja seit 1986 bei der Infras. Das ist ein Büro für Strukturplanung, für Raumplanungsberatung eigentlich. Die Büro